Also, dann komme ich zu meinem Hauptthema. Viele werden es schon gelesen haben, der Artikel ist gestern schon veröffentlicht worden. Es geht um PPI-Prophylaxe auf der Intensivstation, sprich Pantozol für jeden Patienten, ja oder nein. Ines, kriegen bei euch die Patienten auf der Intensivstation standardmäßig Pantozol?
Nö.
Nö? Nö. Nicht schlecht. Nicht regulär. Bei uns?
Also ich sag mal so, es gibt Handlungsrhythmen, in denen das drin ist.
Ich sag mal so, als ich neu war auf der IMC damals, war das noch, da habe ich von einem älteren Kollegen gelernt, ja, mein Therapieplan, der sei eigentlich ganz nett, aber es würde was Essentielles fehlen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, was denn? Und dann, ja, die Stressulkus-Prophylaxe. Also jeder Patient, habe ich dann gelernt, der im Überwachungsbereich liegt, kriegt eine Stressulkus-Prophylaxe. Okay. Kurzfristige Recherchen haben ergeben, das ist seit circa 2 Jahrzehnten so. Und da bekommen wirklich sehr, sehr viele Patienten auf den Intensivstationen PPIs, um eben einen Stressulkus zu vermeiden und damit das Risiko einer oberen gastrointestinalen Blutung zu reduzieren. Aber brauchen wir das überhaupt? Oder ist es vielleicht gar das PPI, was auch von Hausärzten und allen möglichen Leuten ja wie Bonbons verschrieben wird, gar nicht so nebenwirkungsarm, wie man denkt? Und neuere Studien zeigen tatsächlich, dass da ein gewisses Mindestmaß an Skepsis angebracht scheint. Aber beleuchten wir erstmal die Inzidenz von Stressulzera im Allgemeinen. Also wenn man tatsächlich mal eine Ösophagogastroduodenoskopie, sprich, jetzt bin ich kurz abgelenkt, weil ich muss an dieser Stelle viele Grüße schicken an das Klinikum Düren in Westfalen, der uns Kollege...
Explizit an Daniel.
An Daniel, vielen Dank für das Sponsoren der Pizza in dieser Folge. Ja. Das hat uns gerade erreicht. Ich bin zu Tränen gerührt. Torben, wie steht es um deinen Bauch? Passt noch eine Pizza rein? Also bei der Zahlung könnten wir noch eine zweite bestellen.
Es würde vielleicht noch eine reinpassen, aber es würde meinem Bauchumfang nicht gut tun.
Ja, okay. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Also, auf jeden Fall kommen wir zurück zur Ösophagogastroduodenoskopie. Jetzt habe ich auch meinen Faden wiedergefunden. Also führt man bei Intensivpatienten eine sogenannte ÖGD durch. In diesem Fall nach schwerem SAT oder bei Verbrennungsverletzungen zwar innerhalb von 72 Stunden nach der Aufnahme. So finden sich bei mehr als 75% der Patienten immerhin Veränderungen der Magenschleimhaut, also im Sinne von Ulzeration. Das würde jetzt ja naheliegen, dass eben dieses Trauma zu einer relevanten Erhöhung des Stresslevels führt und zu einer Schädigung irgendwie des Säuremantels, sage ich, der Säureschutzschicht. Eine signifikante gastrointestinale Blutung entwickeln 1,5 bis 8,5% aller Intensivpatienten. Diese Zahl kann auf bis zu 15% ansteigen, wenn die Patienten keine Stressulkusprophylaxe erhalten. Also wenn man das jetzt erstmal so hört, würde man sagen, naja, alles klar.
Die brauchen
eine Stressulkus. Die brauchen alle Pantozol. Am besten in doppelter Dosierung. Mhm. So, wie macht man das überhaupt? Na, man kann PPIs geben, das, was ich oben beschrieben habe, also Protonenpumpeninhibitoren, also Pantozol zum Beispiel, Omeprazol, man kann H2-Blocker geben, man kann Sucralfat geben, das ist ein Pulver. Alle drei führen zu einer Reduktion von gastrointestinalen Blutungen. Aber keine kann das Risiko auf Null drücken. Und insgesamt sind PPIs aber am effektivsten. Das ist eben das Pantozol, 40 Milligramm täglich. Man kann aber da auch höhere Dosen geben, wenn der Patient zum Beispiel eine obere gastrointestinale Blutung schon mal gehabt hat. Das kennt jeder auch von seiner Intensiv, 40 Milligramm 101 oder sogar 2x80 Milligramm täglich. Aber wir wissen auch, dass enterale Ernährung, also über die Magensonde zum Beispiel, wo einfach der Patient kann essen, vor Stressulzera schützt. Also es dient nicht nur der Zottenernährung, wie in der Intensivmedizin immer ja gerne gesagt wird, dass man möglichst früh anfängt, sondern eben auch der Prophylaxe einer oberen gastrointestinalen Blutung.
Wieder ein wichtiges Thema, finde ich, bei jeder Intensivvisite sollte hinterfragt werden, ob der Patient enteral ernährt wird und wenn nicht, warum nicht. Und
genau.
Es sollte auch regelmäßig reevaluiert werden, ob das nicht möglich ist.
Genau, so sieht das aus. Dann ist aber die Frage, gut, jetzt haben wir gesagt, es macht ja eigentlich Sinn. Auf der anderen Seite soll man kein Medikament ohne Indikation und ohne Beachtung des Nebenwirkungsprofils verschreiben. Also wer sollte eine Stressulkusprophylaxe generell überhaupt erhalten? Es ist wirklich schwierig zu sagen, aber es gibt ein paar grundsätzliche Aussagen. Natürlich jeder Patient, der in der Vormedikation schon PPI stehen hat, der bekommt das weiter. Man kann sich natürlich fragen, auch als Intensivmediziner mal, warum hat der Patient das PPI? Oder hat das nur, weil der Hausarzt es schon aufgeschrieben hat, weil der es aus dem Entlassungsbrief von vorher irgendwie übernommen hat, weil damals jemand zusammen zum Ibuprofen das aufgeschrieben hat. Das wäre ja auch so der Klassiker. Oft werden wir das aber nicht klären können, also im Zweifel bekommt der Patient das dann halt weiter. Dann eine Sache, die meiner holden Ehefrau sehr wichtig war, wo wir einen kleinen Ehestreit drüber geführt haben, abends. Die ist Kardiologin und ich habe dann, es ging um duale Plättchenhemmung und sie hat gesagt, die sollten alle eine PPI-Prophylaxe erhalten. Und dann habe ich gesagt, aha, wo steht denn das? Ich hatte auch schon ein Glas Wein, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen. Und dann, aber das ist,
Johannes und ich haben eine ähnliche Weise medizinische Diskussion zu führen. ist ja interessant.
Ja, genau, das ist ja interessant. Wo steht denn das? Und das endete darin, dass sie dann Zähne putzen gegangen ist. Also sie konnte mir in dem Moment dann, hat sie dann gesagt, in der Leitlinie, dann Torben weiß, was ich dann gesagt habe. Dann habe ich natürlich gesagt, in welcher Leitlinie? Und das konnten wir so schnell dann auch nicht beantworten. Im Endeffekt muss ich aber auch ihr zugestehen, dass sie natürlich recht hatte, wie das mit Frauen halt meistens so ist. Aber ja, das haben wir am nächsten Morgen geklärt. oh Gott. Also, und dann natürlich, je höher das individuelle Risiko für Patienten, für eine gastrointestinale Blutung ist, desto mehr profitieren Patienten von einer Prophylaxe. Das heißt zum Beispiel bei Patienten mit der höchsten Risikoklassifizierung, da gibt es so einen Score von mehr als 8%, führen PPIs zu einer Reduktion von gastrointestinalen Blutungen von 3-5%. Wenn Patienten aber nur ein niedriges Risiko haben, definiert als 2% für eine gastrointestinale Blutung, dann wird das Risiko halt nur um weniger als 1% reduziert. Um diese Entscheidung insgesamt zu vereinfachen, teilen wir unsere Patienten insgesamt in vier Gruppen ein. Einmal Patienten mit niedrigem Risiko. Das sind Patienten, die keinen Risikofaktor für eine gastrointestinale Blutung in der Anamnese haben, die jetzt bezogen natürlich auf intensivmedizinischen Aufenthalt, die eine akute Leberinsuffizienz haben, die Steroide oder Immunsuppressionen erhalten, die antikoaguliert werden oder eine einfache Plättchenhemmung erhalten, also zum Beispiel ASS, die ein malignes Grundleiden haben oder die männliches Geschlecht haben. Das ist auch ein niedriges Risiko.
Frau oder der Geruch? Oder?
Bitte?
Ich wollte gerade mal gucken, ob Frau aus Versehen hoch ist. Oder
so. Nee. Moderates Risiko 2-4% ist ein beatmeter Patient mit enteraler Ernährung. Also das heißt, wahrscheinlich viele Patienten auf einer durchschnittlichen Intensivstation fallen alle dadurch schon in die Gruppe mit einem moderaten Risiko. Akute Niereninsuffizienz haben natürlich auch viele Intensivpatienten. Sepsis haben viele Patienten. Schock haben viele Patienten. Das wäre alles noch moderates Risiko. Hohes Risiko, relevante Koagulopathie. Also irgendeine Gerinnungsstörung, mehr als 2 moderate Risikofaktoren, also hier aus der Gruppe davor, oder duale Plättchenhemmung. Wir erinnern uns, ne? Das war
Grüße der gehen raus an Kathleen.
Genau. Oder höchstes Risiko, mehr als 8% Beatmung ohne enterale Ernährung oder chronische Lebererkrankung. In der Niedrigrisikogruppe werden die einzelnen Risikofaktoren nicht kumuliert. Also auch wenn du alle von diesen, es sind glaube ich insgesamt 6 hast, hast du trotzdem nur ein Risiko von 1-2%. Also männliches Geschlecht kann man gelegentlich da ignorieren. Ab der moderaten Gruppe hingegen wird addiert. Also Patienten hatte ich ja gesagt, ne, mit mehr als einem moderaten Risikofaktor haben dann schon ein hohes Risiko. Wir haben da einen kleinen Flowchart zugemacht, ab wann man den Leuten eben PPIs geben sollte, beziehungsweise eine Prophylaxe bei niedrigem Risiko alleine eben nicht. Bei moderatem Risiko kann man eigentlich zusammenfassend sagen, wenn nur ein Risikofaktor vorliegt, dann auch nicht. Sind es mehr als 2, kommt man in ein hohes Risiko und ab dieser Gruppe ist eine PPI-Prophylaxe indiziert oder ein H2-Rezeptor, wobei PPIs halt in den Studien etwas überlegen sind. Also dann würden wir tatsächlich das Pantozol empfehlen oder ein anderes Prazol. Dann gibt es aber natürlich noch die Frage, warum bekommt nicht einfach jeder eine PPI-Prophylaxe, wenn man da was reduzieren kann, wenn man den Patienten eben das Risiko für die gastrointestinale Blutung nehmen kann fast. Und immerhin gibt es auch Pantoprazol auch in der Apotheke rezeptfrei zu kaufen, also so schlimm kann das ja nicht sein. Im intensivmedizinischen Setting wird immer wieder postuliert, dass eine PPI-Prophylaxe das Risiko von Clostridium difficile Infektionen erhöht und die Inzidenz von Pneumonien, vor allen Dingen von Ventilator-assoziierten Pneumonien, steigt. Das ist in den Studien aber so, dass es tatsächlich eher Tendenzen sind. Dafür gibt es nie einen wirklichen Beweis. Ja, also das geht mal vor und mal zurück, aber im Endeffekt konnte man sich darauf nicht einigen, dass dem wirklich so ist. Auch andere Sachen, die ich gefunden habe in der Recherche, waren Sachen von, es könnte ein erhöhtes Demenzrisiko geben und so weiter. Die wurden in anderen Studien dann wieder widerlegt, sodass das am ehesten so wohl nicht so ist. Wir sehen das größte Problem darin, dass eine PPI-Prophylaxe, die auf der Intensivstation einfach unkritisch angefangen wird, auf der Normalstation in die Dauermedikation übernommen wird und dann einfach ambulant immer weiter verordnet wird, ohne das zu hinterfragen. Und wenn man das als Langzeittherapie macht, dann ist es tatsächlich so, dass es eben gewisse Nebenwirkungen von PPIs gibt, die doch nicht unerheblich sind. Und das sind zum Beispiel, oder eigentlich gesichert vor allen Dingen, die Abnahme der Knochendichte, muss man sagen.
Aber so eine Osteoporose, also Abnahme der Knochendichte,
genau,
führt wieder zu Frakturen. Und ich meine, gerade so eine Schenkel-Hals-Fraktur kann auch mal eine lebenslimitierende Fraktur sein. Muss man, also das ist jetzt, man sollte sowas nicht so vom Tisch wischen,
würde genau. ich sagen. Und einfach sagen, ja, das ist schon nicht so schlimm. Also, ja, ne, wenn man durch den Schenkelhals bricht mit 85, kann es der finale Sturz gewesen sein, wie man so schön sagt. Ja. Ne? Nur aufgrund einer Osteoporose, die man vielleicht durch ein PPI bekommen hat. Gut, und was ist eigentlich mit diesem Überlebensvorteil, den man jetzt ja postulieren könnte, wenn man keine gastrointestinale Blutung bekommt? Tja, das ist nämlich so eine Sache. Es ist ja eigentlich logisch, ne? Denkt man, eine klinisch relevante gastrointestinale Blutung müsste ja mit einem Überlebensvorteil für den Intensivpatienten assoziiert sein, wenn man sie verhindern kann. Leider nicht ganz so eindeutig. Es gibt den Peptic-Trial relativ aktuell. In dem gab es sogar eine Übersterblichkeit von schwerkranken Patienten, die eine PPI-Prophylaxe erhalten haben. Auch im SUP oder SUP-ICU-Trial hat sich eine ähnliche Tendenz gezeigt. Woran das jetzt genau liegt, kann man nicht sagen. Zusammenfassend kann man aber eben sagen, die PPI-Prophylaxe bringt für den Intensivpatienten keinen Überlebensvorteil. Man verhindert vielleicht gastrointestinale Blutung. Die kann man aber auch sonst relativ gut therapieren, muss man ja sagen, endoskopisch. Und die erhöhte Mortalität scheint aber nur auf isolierte Subgruppen zuzutreffen. Also das würde ich so absolut nicht formulieren. Aber es gibt eben auch keinen klar definierten, in Studien nachgewiesenen Vorteil.
Man könnte ja sogar fast auch sagen, man gibt die PPEs erst, wenn die Blutung auftritt.
Genau, könnte man auch.
Eine Studienidee.
Genau, ja. Schreibt das auf. Da war sowas. Also, zusammenfassend kann man sagen, unsere Punchlines. Der Standard-Post-OP-Intensivpatient braucht sicherlich keine PPI-Prophylaxe, es sei denn, er hat die entsprechenden Risikofaktoren. Das gilt auch, wenn die Patienten ein einzelnes Steroid bekommen. Also zum Beispiel Cortison. Das andere ist, wenn man das Cortison kombiniert zum Beispiel mit Ibuprofen, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Aber einfach nur ein Cortison-Monotherapie indiziert keine PPI-Prophylaxe.
Was ist Cortison mit ASS? Weil ASS jetzt 100 Milligramm ja häufig drin ist. Kannst du da was zu sagen? Oder?
Unmenge?
Na, also bei der Menge gibt das, da kann ich zu sagen, das ist egal. Zu ASS und Cortison kann ich tatsächlich jetzt nichts sagen.
Ob ich jetzt jemandem 20 Prednisolon oder 100 gebe, ist, macht nichts. Oder
warum gibst du den Leuten 100 Cortison?
Steht in teilweise auch Leitlinien von verschiedenen Erkrankungen drin.
Okay.
Also ich
aber nicht als Dauertherapie hoffentlich.
Nein, aber mal als Stoß, als Bolus.
Ja, aber bei einer Stoßtherapie für 5 Tage oder so würde ich, muss man auch kein PPI dazu geben, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Das brennt dir aber ganz schön was weg, glaube ich.
So, Magenschlag-mäßig. Also,
okay. Ja, okay.
Vielleicht kann das ja jemand anders
machen. Das gibt es bestimmt wieder viele Meinungen zu. Ich möchte mich da jetzt nicht streiten. Ja? scannt also die Entlassmedikation eurer Patienten auf überflüssige PPI-Verordnung. PPI ergeben dann immer Sinn, wenn mindestens 2 moderate Risikofaktoren vorliegen. Moderates Risiko während Beatmung mit enteraler Ernährung, akute Niereninsuffizienz, Sepsis oder Schock. Die werden addiert. Da könnt ihr auf euren Flowchart auf unserer Website gucken. PPI senken nicht, großgeschrieben, nicht die Mortalität von Intensivpatienten. Immer schön an die enterale Ernährung denken. Da würde unser Chef jetzt wieder sagen, das hält er für den relevantesten Faktor, warum PPIs keinen Sinn ergeben. Und im Endeffekt gilt das natürlich nicht nur für Pantoprazol, sondern auch für Omeprazol und alle anderen PPIs, die es so gibt.
Ja, vielen, vielen Dank, Johannes. Ich habe diesen Artikel unglaublich gefeiert.
Das freut mich sehr, Tom. Es war mir auch es war mir ein innerer Zwang, darüber zu schreiben, geradezu.